BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Endlich mal wieder mit mir. Es ist ganz selten geworden, aber umso mehr freue ich mich, dass ich und Oliver heute euch durch die heutige Folge begleiten werden. Und wir haben eine super Geschichte für euch. Wir hatten nämlich im Vorgespräch gerade ein bisschen gesprochen und dann hieß es, na, Templates sind tot, lang leben die Templates. Und da werde ich natürlich als alter Visualisierungsexperte, als derjenige, der Dashboards meinte, immer 10 Jahre lang standardisieren zu müssen, sehr, sehr hellhörig. Da habe ich gesagt, Oliver, du musst vorbeikommen. Diese Geschichte musst du erzählen, was das mit einem Tool namens iView zu tun hat und was die Informatec ist. Das müssen wir der Welt mitteilen. Moin, Oliver.
Moin. Wie geht's dir heute?
Hervorragend. Die Sonne kommt wieder raus in Hamburg. Der Sommer ist vorbei offiziell, aber es kommt hier noch ein bisschen Restsonne. Ich sitze in meinem Studio. Es ist alles gut. Wie ist es bei dir?
Ich sitze ja in Dortmund, obwohl die Informatec in Deutschland in Freiburg sitzt. Sitze ich in Dortmund. Und hier haben wir, obwohl heute September ist, eigentlich schönes Aprilwetter. Sonne und Regen wechseln sich wunderbar ab. Gerade kann ich mich nicht entscheiden, ob wir Sonne oder Regen haben.
Hervorragend. Das im schönen, wunderschönen Dortmund. Also wer möchte in Freiburg sein, wenn man Dortmund hat? Grüße gehen raus an Dortmund, an das große U. So, aber deswegen bist du ja gar nicht hier, ne? Magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst und was du denn auch alles so vorhast, was wir heute besprechen wollen?
Gerne. Ja, Oliver Franz ist mein Name, das hast du eben gesagt. Ich bin seit vor gefühlt jetzt 10 Jahren in der Datenbranche, im Datenbusiness, seit 8 Jahren davon in der Beratung und mein Herz schlägt grün. Also ich bin mit ClickSense in die BI-Welt eingetaucht und auch immer noch Fan. Man hört ja immer wieder, dass Power BI den Markt bestimmt. Bei meinen Kunden ist das noch nicht so, wenngleich wir von der Informatec den Zug da auch erkannt haben und mittlerweile auch Click und Power BI sehr erfolgreich anbieten. Auch gerne, wenn sich Kunden nicht entscheiden können, da in einem Workshop einfach mal beide Tools gegenüberstellen. Das ist immer eine sehr spannende Frage, weil ich bin durchaus der Meinung, dass beide Tools eine Berechtigung haben. Es ist nicht ein Entweder-Oder, es ist immer die Frage, was man möchte. Und da helfen wir auch gerne bei der Entscheidung.
Ja, du sagst es gerade, ne? Also dein Herz schlägt grün, Click. Ne? Ja. Kenne ich ja auch schon seit Jahrzehnten. Ne? Also gefühlt habe ich ja auch sehr viel schon selber mit Click gemacht. Wir haben sehr viele, sag ich mal, Konzepte in Click umgesetzt. Aber wir haben auch immer gesagt, Click tickt ja immer ein bisschen anders als die anderen Tools. So, und das fällt, glaube ich, jetzt gerade nur so extrem auf, weil Power BI ja so ein bisschen ein Siegeszug, sag ich mal, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich sage mal so, wenn ich jetzt auf LinkedIn gehe und gebe Power BI raus, würde ich behaupten, dass wir mehr Treffer haben als zu Click. Das heißt aber ja nichts Gutes, nichts Schlechtes. Das ist ja bei Aston Martin, ne, und einem Opel Corsa wahrscheinlich dasselbe. Aber die Frage ist an dich jetzt, nach dem Motto, dein Hashtag grün. Was ist denn jetzt das Besondere an Click? Was findest du denn geil an Click?
Boah, da fallen mir so viele Dinge ein und ich überlege gerade, wie technisch ich werden sollte. Ich versuche es kurz zu machen. Was mich an Click tatsächlich immer noch sehr begeistert, ist einfach, dass es eine, so blöd es klingt, All-in-One-Lösung ist. Sobald ich mit Power BI komplexere Datenmodelle bauen möchte, bin ich aus dem Frontend-Tool raus und muss in die Datenmodellierung ins Backend gehen. Und bei Click habe ich das alles aus einer Hand. Das heißt, gerade wenn ich Fachbereich bin, der nicht vielleicht 2 oder 3 Tools lernen möchte, kann ich mit Click einfach immer noch die Daten reinladen, ich kann sie transformieren, ich kann das Scripting selber machen und ich habe alles sofort am Frontend, ohne dass ich erst vielleicht ein Ticket schreiben muss an den Data Manager, an den Data Engineer. 2 Tage warte, bis ich meine Daten kriege und dann kann ich sie validieren, dann schicke ich das Ticket zurück, weil die Daten noch nicht stimmen. Das ist aus meiner Sicht eigentlich der ganz große Vorteil für Unternehmen, die sich vielleicht dazu entscheiden wollen, mehr aus eigener Hand zu machen oder mehr aus weniger Händen zu machen. Man braucht einfach weniger verschiedene Ressourcen, um ein Click-Projekt durchzusetzen.
Weniger Ressourcen, heißt das denn auch, dann höre ich das richtig raus, dass das auch eine sehr gute Lösung ist für KMUs und irgendwie den gehobenen Mittelstand?
Also grundsätzlich ist, glaube ich, Click für alle Unternehmensgrößen eine solide Lösung. Es ist, glaube ich, wie bei jedem Tool, man muss sich dann natürlich auch in gewisser Weise auf das Tool einlassen. Jedes Tool bringt ein paar Prozesse mit, die es vorgibt und eine gewisse Philosophie mit. Grundsätzlich sehe ich aber gerade bei kleineren und mittelständischen Unternehmen Click ganz weit vorne, weil ich wirklich mit einem Ansprechpartner das komplette Tool bedienen kann Und wenn ich Glück habe und habe einen guten Ansprechpartner oder vielleicht so eine gute Inhouse-Ressource dafür, dann hört dort das BI nicht im Dashboard auf, sondern geht ins Unternehmen weiter. Es gibt vielleicht Menschen, die dann aus dem BI direkt in den Fachbereich gehen und sagen, okay, lasst uns doch mal über den Prozess reden. Da sehe ich was in den Daten oder die Stammdaten stimmen nicht. Ich glaube, wir hatten im Vorgespräch eben darüber gesprochen, dass BI heutzutage nicht mehr einfach nur eine IT-Dienstleistung ist, sondern im besten Falle ein fester Bestandteil vom Unternehmen, der auch das Unternehmen voranbringt.
Ja, ich finde es immer ein bisschen, genau, ich finde es ja erstmal ein bisschen mühselig, auch wenn wir jetzt eingestiegen sind über das Tool, ne? Finde ich es ein bisschen mühselig, auch über Tools zu reden, weil am Ende des Tages sind diese Tools auch nicht wieder so weit auseinander, sage ich mal, für einen Fachanwender. Der merkt den Unterschied oft gar nicht am Ende. So, das bedeutet, ich glaube, wir Experten machen oft da auch ein Problem in der Toolauswahl, das ich oft gar nicht festgestellt habe, wenn Leute das denn nutzen. Weil, sag ich mal, das, was funktioniert, gewinnt. Und ich kenne halt auch ganz viele Leute, die sind wahrscheinlich total BMW-Fan und würden niemals Audi fahren. Ich kenne aber auch genauso viele Leute, die sagen, jetzt fängt neue Mitarbeiter, fängt bei uns gerade an, der hat mir gesagt, mir doch egal, welches Auto, Hauptsache diese Klasse. So, und das vergleiche ich immer ganz gerne zu BI-Tools auch. Ist ja viel wichtiger, was für ein Outcome funktioniert das, ist das gut und so weiter. Sich über die Details zu unterhalten, das wollen wir ja heute gar nicht machen. Wir wollen ja keinen Tool-Vergleich zwischen Power BI und Click machen. Wir wollen ja eher sagen, was muss ich denn tun, damit Dinge vernünftig funktionieren und dass der User nachher zufrieden ist. Also pass auf, Oliver, wir bauen heute jetzt nicht nur den BMW, wir bauen auch noch den Audi, wir bauen auch noch den Porsche, wir bauen alles nacheinander weg hier und sagen mal, wie geht das denn richtig? Was sind da so deine Ansätze, wo du sagst, Mensch, das hast du aus der langen Projektzeit mitgenommen, so geht es richtig?
Genau, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Und zwar, wie du gerade sagst, für den Endanwender, der wirklich nur das Dashboard nachher bedient, für den ist das BI-Tool heutzutage fast egal. Also das ist wirklich so. Die Frage ist aber, wie komme ich zu dem BI-Tool, dass das funktioniert? Das muss ja gefüttert werden, das muss visualisiert werden. Das geht, glaube ich, heutzutage in allen Tools sehr, sehr einfach mit Drag and Drop und ein paar Formeln schreiben. Ich glaube, wer ein gutes Datenmodell im Hintergrund hat und ein bisschen Excel bedienen kann, der kann auch ein BI-Dashboard aufbauen. Vielleicht ein bisschen Schulung, aber das ist kein Hexenwerk. Die Herausforderungen sind aus meiner Sicht eigentlich zwei. Das ist einmal im Hintergrund, dass ich dafür sorgen muss, dass die Daten richtig sind, dass die Datenqualität da ist, dass das Datenmodell stimmt. Und das andere ist, dass ich ein Frontend baue, was auch angenommen wird. Es muss nicht nur funktionieren, und das ist, es muss auch so aussehen, wie es der User möchte. Es muss die Kennzahlen haben, die der User erwartet. Die Kennzahl muss so definiert sein, wie er sie erwartet. Und damit kommen wir eigentlich so ein bisschen zu dem Thema von heute, weil ich habe in meiner Zeit als BI-Berater sehr viele Initiativen gesehen, die versucht haben, Templates zu bauen für ein Finance-Dashboard. Liegt immer ganz weit vorne. Für auch diverse andere Fachbereiche, aber Finance ist immer ganz weit vorne, weil man ganz oft glaubt, Finance sei ja standardisiert. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Gerade Finance ist wahrscheinlich der Unternehmensbereich, der am weitesten standardisiert ist. Aber sobald man ein Finance-Dashboard hat oder einen Kunden hat, der ein Finance-Dashboard haben möchte, und einen zweiten und einen dritten, dann merkt man doch sehr, sehr schnell, dass die am Ende ganz anders aussehen. Die haben vielleicht noch dieselben Kennzahlen, vielleicht heißen die Kennzahlen auch noch gleich, haben aber gar nicht mehr denselben Inhalt. Wir hatten eben im Vorgespräch kurz über das Thema Neukundenumsatz gesprochen. Den kann ich ja komplett anders definieren. Und diese Suche nach dem Template, was ich gerne ausrollen würde, ist so ein bisschen für mich so die Suche nach dem Ende des Regenbogens. Man kommt halt nie hin, weil ich kann natürlich mit einem schönen Dashboard hingehen, das hilft mit Sicherheit auch im Vertrieb, aber ich überlege, ob ich es irgendwann mal erlebt habe, dass ein Template ausgerollt wurde und nicht angefasst wurde. Das passiert halt einfach aus meiner Erfahrung nicht.
Also sagen wir mal so, also der Template kann man ja Template verstehen. So, das glaube ich, müssen wir jetzt einmal kurz sagen, was du unter Template verstehst. Also ich nehme das so folgendermaßen wahr, dass man halt sagt, okay, es gibt jetzt den Industriestandard, den müsst ihr jetzt alle nutzen, da sind diese Kennzahlen drauf, könnt ihr morgen nutzen, so wie so eine Gewinn- und Verlustrechnung oder wie so ein Steuerbescheid nach dem Motto, Das ist halt das klare Template. So. Und ich würde jetzt behaupten, das geht natürlich in Unternehmen nicht. Also es ist oft so same, same, but different. Das heißt, ja, klar, gucken die auch auf den EBIT. Es gibt auch eine Umsatzkennzahl. Wie sich das aber berechnet und zusammensetzt, ist halt hochgradig individuell am Ende des Tages. Also wir sagen da ja so, da ist jedes Unternehmen, sage ich mal, gleich. Weil sonst bräuchte es ja zum Beispiel auch Beratung von uns nicht. wo du sagst, du machst Dashboards, also wir bauen die Dashboards zusammen und machen Workshops zusammen, das bräuchte es ja gar nicht, wenn es diesen Standard ja gäbe. Das bedeutet, da muss ja schon eine gewisse Individualität rein. Das heißt, es wird oft verkauft und oft behauptet und auch es wird unterschätzt. Und jetzt sagst du, ja, Moment, Leute, also so ist es ja nicht ganz. Wir müssen schon gucken, was ist so Commodity, aber wir müssen die Sachen auch richtig aufräumen und wir müssen das richtig benennen und richtig machen. Also spielt da so das ganze Thema auch Datenkatalog oder KPI-Katalog oder Reporting-Katalog oder wie stehst du dazu? Ist das so, geht's in diese Richtung?
Ganz, ganz genau. Und da kommen wir halt ins Spiel. Wir haben jetzt am Anfang so schön gesagt, Templates sind tot, lang leben die Templates, weil damit ein Dashboard funktioniert, braucht es natürlich eine saubere Datengrundlage. Und die ist aus unserer Sicht sehr wohl standardisierbar. Nicht universell, aber pro Quelle. Also wir haben zum Beispiel in der Schweiz sehr erfolgreich die ETL-Strecken für Abacus standardisiert. Abacus, wer es am deutschen Markt nicht kennt, ist das Datev-Pendant in der Schweiz. Wir haben für einige SAP-Prozesse Standard-ETL-Templates. Und wir haben eine Partnerschaft mit CSB, das ist ein ERP-Anbieter aus Aachen, stark im Prozessauto mit in der prozessorientierten Produktion. Also wer von den Zuhörern vielleicht eine prozessorientierte Produktion hat, ein neues ERP-System sucht mit einer angebundenen ETL-Strecke für eine BI-Lösung, kann sich gerne mal das CSB-System anschauen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir sagen, da muss nicht immer nochmal die Entwicklungsarbeit reinfließen, weil jedem Kunden, den ich habe, oder Neukunden, sage ich immer, das Dashboard sind 10-20% des Projektes. 80% sind Datenmodellierung, Fehlersuchen, Validierung. Und solange eine Quelle die gleiche ist, muss ich das Rad ja nicht neu erfinden. Dann habe ich am Ende einen Datentopf, oder heutzutage nennt man es ja auch teilweise Datenprodukt, der die wichtigen Rohdaten aufbereitet hat. Und dann kann ich sehr, sehr einfach sagen, okay, ich mache noch ein Feld dazu, was für mich definiert, das ist ein Neukunde oder nicht.
Gut, wer ist das denn im Unternehmen, der das definiert? Ist das die IT? Ist es der Fachbereich? Sind es externe Berater wie ihr?
Der was definiert? Die Kennzahl?
Der sagt die Kennzahl. Also wir sagen jetzt, bleiben wir im Projekt Neugeschäft. Was denn jetzt das Neugeschäft ist? Also muss ich mich ja darauf einigen, was nachher im Dashboard angezeigt wird. Also genau das Problem, das du ja aufgemacht hast, müsste dann ja in dem Datenprodukt, Datentopf, wie wir es auch nennen, müsste dann ja hinterlegt werden und müsste man sagen, das ist es jetzt, da so verständigen wir uns. So, und das geht wahrscheinlich nicht unternehmensweit, sondern es geht halt eher nach eurer Logik in einem gewissen Bereich erstmal. Oder wenn ich kleineres Unternehmen bin, auch unternehmensweit. Ja, fair. Genau.
Also wo kommt diese Definition her? Das kann ganz verschiedene Quellen haben. Es gibt Kunden, die sagen, wir würden gerne unser Neugeschäft messen. Und dann fragen wir die Kunden, wie ist das denn definiert? Und dann sagen die, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. und dann geht man halt in den Dialog.
Oder weißt du, was sie auch sagen? Ne? Ja. Wieso? Das ist doch klar. Was verstehen sie jetzt daran nicht? Und dann stellst du drei Fragen und plötzlich, oh, die haben ja recht. Ja, genau.
Ja. Vollkommen bei dir. Das sind die beiden Alter. Das kann passieren, genau. Und da gehen wir dann in den Dialog. Und wie du sagst, mit klugen Fragen finden wir dann gemeinsam raus, wie sie denn das definieren möchten.
Ja.
Das ist das eine Extrem. Meistens kommt es tatsächlich aus dem Fachbereich. Der hat dann meistens schon ein Excel-Dashboard gehabt und weiß genau, wie er diesen Neukundenumsatz definieren möchte. Zum Beispiel Kunden, die seit 3 Monaten nicht mehr gekauft haben und wieder kaufen, sind Neukunden. Kunden, die noch nie gekauft haben und wieder kaufen. So. Im Worst Case hast du dann aber das Problem, dass du einen zweiten Fachbereich hast. Du hast Sales und Marketing und die definieren das anders. Und deswegen ist es eigentlich schön, wenn die Definition noch eine Etage höher erfolgt. Und da mache ich jetzt mal kurz ein bisschen Werbung für uns, weil eine Kennzahlendefinition muss ja irgendwo festgehalten werden.
Ja.
Und da kommt unser Produkt iView ins Spiel, was tatsächlich zwei Hauptkomponenten hat, und zwar einmal den Dataflow und einmal die Library. Und die Library ist das, was der Name sagt, ist eine Bibliothek für Unternehmenskennzahlen. Und das Schöne an der Library ist, für alle Click-Kunden, die hat eine API an die an Click. Und ich kann mir aus der Library heraus definieren, welche Applikationen welche Kennzahlen verwenden. Und dann werden sie direkt über die API reingesteuert. Und sollte sich die Definition ändern, dann lässt sie einmal zentral in der Library und alle Kennzahlen oder alle Applikationen bekommen diese Kennzahl wieder. Das heißt, gerade das, was also falls wir Klick-Entwickler oder Klick-User hier im Podcast haben, wovon ich ausgehe, die kennen das Problem, wenn ich eine Master-Kennzahl anlege und ich zwei Applikationen brauche, dann muss ich zweimal anlegen. Ich bin jetzt kein Power BI-Experte, ich glaube, in Power BI geht es auch nicht app-übergreifend. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches.
Es liegt ja auf der Hand. Wir haben jetzt so viel über Power BI und über Klick gesprochen. Du und Artwee, ihr müsst natürlich jetzt nach der Folge hier irgendwie nochmal einen Podcast aufnehmen und müsst natürlich nochmal klären, was sind denn die Unterschiede. Aber ja, okay, verstanden, ja?
Genau. Weiter? So, genau, und damit mit der Library haben wir halt die Option, den Fachbereichen eine zentrale Definition bereitzustellen, die sie sich dann abonnieren können, die sie aktiv in ihre Apps deployen können, wo sie sich auch über die Library den zentral bereitgestellten Datentopf ziehen können, der dann zu den Kennzahlen schon passt. Und alles direkt in Klick reinkommt. Und dann bin ich nämlich der Meinung, dass wenn ich vorgefertigte Master-Kennzahlen habe und ein vorgefertigtes einheitliches Datenmodell habe, dann bin ich bei den heutigen BI-Tools, die alle per Drag-and-Drop funktionieren, mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller, wenn ich mir das Dashboard, was ich im Sinn habe, baue, als wenn ich von irgendwoher ein Template bekomme, das ich vielleicht nicht kenne, um was ich anpassen muss und erstmal verstehen muss, wie das funktioniert, bis ich es angepasst habe.
Wir kommen von diesem Template-Gedanken, ne? Was für Templates sind das? Also eigentlich muss man ja mal ehrlich sein, die Toolhersteller haben es immer mal wieder versucht, aber jetzt haben sie ja keine Templates mehr. Wenn kommen diese Templates ja meistens von Beratungen, die sich sagen, Mensch, Beratung haben wir durchgespielt, da sind wir so gut drin, jetzt machen wir Templates. Jeder Kunde braucht dasselbe oder es gibt so Add-on-Anbieter für Templates. Also der einzige Produkthersteller, der mir jetzt einfällt, ist halt der Delta Master Bizhans, der relativ viel im Bauch mitbringt. Von welchen Templates reden wir denn da? Also wer verkauft denn diese Templates oder welche, gegen die gerade reden oder so, sage ich mal, das ist eigentlich gar nicht der richtige Weg, du musst im Master Data Management anfangen, das ist der richtige Weg. Also, welche Templates meinen wir denn da? Also, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Leute nennen, die das verkaufen. Ich will einfach nur sagen, was ist das genau für ein Produkt, das dir da so vorschwebt?
Die Templates, die aus meiner Sicht nicht funktionieren, sind diese Allround-Templates. Die, wo ich sage, das ist das Finance Dashboard, du musst nur noch deine Daten reinkippen.
Ja.
Die Templates, die funktionieren, und natürlich haben wir auch was am Frontend, wir nennen es nur anders, weil es auch einen anderen Fokus hat. Ja, unsere Templates sind die Datentemplates, das ist die ETL-Strecke. So, die kommt dann, da kommt dann die zweite Komponente hinzu von Ivy, und zwar ist der Dataflow. Mhm. Und der hat die Möglichkeit, dass man die ETL-Strecken anlegt und auch tatsächlich exportieren kann, importieren, also auch wieder per API direkt in Klick spielt und damit quasi das fertige Datenprodukt hat. Am Frontend bieten wir nur noch sogenanntes Quick Starts an. Das heißt, wir haben 2-3 Sheets, Datentopf, zum Beispiel beim Thema CSB haben wir ETL-Strecken für unter anderem Absatz und Beschaffung. Das heißt, es gibt dann zwei Datentopfe, zwei Datenprodukte. Ich kriege ein Frontend mit, das heißt, ich sehe so mal die wichtigsten Kennzahlen. Ich sehe, wie das Dashboard funktioniert, habe aber trotzdem diese ganzen Kennzahlen, die in der Library definiert sind, also die in dem Katalog definiert sind, zur Verfügung und kann mir sofort aus diesen Quickstart-Dashboards neue Dashboards aufbauen, kann sie erweitern, kann neue Kennzahlen hinzufügen. Das heißt, ich fange nicht auf einem weißen Papier an, aber ich werde auch nicht mit 35 Grafiken überladen, die ich eigentlich nicht brauche.
Ja. Okay, verstanden. Wenn wir beim Thema Grafiken sind oder du sagst, Mensch, ihr habt auch Wurzeln in der Schweiz, ne? Da fällt mir immer als erstes ein IBCS, also sprich der Hichert mit seinen Visualization Communications Standards. Das ist ja auch eine Form der Templates, die man nutzen kann, um Diagramme zu gestalten. Wie stehst du denn dazu? Also ist das auch etwas, wo du sagst, nee, das kann man nicht standardisieren, Visualisierung, oder sagst du, oh ja, Moment, also ich rede genau von den Kennzahlen, die als Template vorgegeben werden. Ich rede aber nicht von den Visualisierungsstandards und nicht vom Master Data Management und von den Workflows, sondern ich rede halt ein endless dieses Neugeschäft. Das ist dein Thema, ne?
Also grundsätzlich, ich bin ein riesiger Fan von IBCS. Ich bin tatsächlich auch zertifiziert. Ich habe die Zertifizierung damals gemacht.
Oh, willkommen im Club. Ich habe sie auch mal gemacht. Ich habe sie dann nicht mehr verlängert. Die hat irgendwie immer Geld gekostet und Kai und ich hatten vor 10 Jahren kein Geld und dann konnten wir uns nicht leisten. Und dann haben wir damals hingeschrieben, hey, können wir das irgendwie stunden oder stornieren etc. Das sind halt Geschäftsleute, da haben wir Bescheid gekriegt, nee, geht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es selbst.
Genau, also ist bei mir ähnlich, also ich habe das Wissen, aber auch die Rezertifizierung nicht, weil wie du sagst, die kostet jährlich Geld.
Okay, witzig, ja.
Es ist halt eine Geschäftsentscheidung am Ende. Ich bin dennoch ein großer Fan vom IBCS und ich glaube durchaus, dass man die Grafiken standardisieren kann, die Inhalte nicht. Und das ist genau das Problem. Ja. Also ich muss ja entscheiden, will ich jetzt den Umsatz oben links sehen, unten rechts sehen, will ich den Umsatz vielleicht pro Aktie sehen. Also das ist eine Entscheidung, da hilft mir ein Template nicht. Aber für die Art und Weise, wie ich visualisiere, das ist natürlich machbar und auch aus meiner Sicht sinnvoll. Ich bin sogar bei der Meinung, dass das auch ohne IBCS die meisten Firmen zumindest rudimentär tun. Und wenn es nur ist, dass sie sagen, unsere Balken sind blau, weil unser Firmenlogo ist blau. Das ist so der kleinste Schritt in eine visuelle Standardisierung.
Ja, ich glaube auch, ne? Ich will ja nur rauskitzeln, wo wir uns unterhalten, was ist Template, ne? Und ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden, dass wir sagen, hey, du kannst halt nicht von der Stange dein Finanzdashboard kaufen. Es funktioniert nicht. Das geht nicht. Also es ist jetzt nicht wie bei einem Anzug, da gehe ich jetzt zu Pico Kloppenburg oder ansonsten und kaufe mir einen von der Stange. Ich kann zwar zum Maßschneider gehen, der ist noch viel toller, aber es gibt nicht mal das Ding von der Stange. Du musst eigentlich immer individuell etwas machen, etwas tun, etwas in irgendeiner Form investieren. Und wenn du das eh schon machst, mach es doch vernünftig mit iView, das ist so die Geschichte, mach es ordentlich und dann hast du die volle Flexibilität, weil wir reden ja auch, sind wir mal ehrlich, ja nicht von dem einen Finanzdashboard, es können ja mehrere Finanzdashboards sein. Ich propagiere hier ja schon seit 100 Jahren, ein Dashboard muss ein Problem lösen. Und das mein Problem kann ja nicht sein, es sind Finanzen. Sondern ja. Mein Problem ist ja, ich möchte etwas analysieren. Sagen wir, das ist dann das Neukundengeschäftsdashboard. Dazu müssen dann KPIs kommen, die dazu auch passen, die dann auch Sinn ergeben. Und deswegen heißt es ja auch nicht das eine. Und daher, glaube ich, kannst du den Standard nicht verkaufen. Du kannst nur Wissen verkaufen, was andere Best Practice schon mal gemacht haben. Du kannst Tools zur Unterstützung verkaufen. Du kannst aber nicht sagen, das ist es, liebe Firma. Dafür ist jede Firma zu individuell.
Ich finde dein Beispiel mit dem Anzug schön, weil der Anzug ist für mich das Frontend und das muss individuell sein. Ja. Der Stoff, den muss ich mir nicht selber weben. Den kann ich mir selber weben aus meinen Daten. Aber wenn ich halt ein System habe oder eine Quelle habe, aus der schon mal Stoff gewebt wurde, dann muss ich das nicht neu erfinden. Und wir bieten quasi den Stoff für deinen Anzug an. Und da vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wir haben jetzt sehr viel über Klick gesprochen. Das Klick, in meinem Herzen ist Klick, das haben wir schon geklärt. Aber grundsätzlich ist Klick für iView in dem Bereich eigentlich nur die Transformations-Engine. Wir können dann darauf die Quickstart-Dashboards in Klick machen. Wir können die Daten aber auch in Power BI einspielen. Und unsere Quickstart-Dashboards, die wir entwickelt haben, die sind in Power BI genauso verfügbar, weil Klick dann als Datenquelle für Power BI dient. Das heißt, nur weil man iView einsetzt, ist man nicht auf Klick oder Power BI oder beschränkt. Die Daten könnten auch in Tableau danach reinfließen. Es ist wirklich nur die Beschleunigung für das Weben des Stoffs. Also ich kaufe quasi Stoff ein.
Für wen ist das denn jetzt was? Also wer sollte das denn jetzt kaufen? Also wenn du jetzt sagst, Mensch, ja klar, der Oliver ist ein super Typ, dem folge ich jetzt mal auf LinkedIn, mit dem vernetze ich mich. Ja. Und jetzt, wer sollte ich denn sein, damit ich bei euch kaufe und sage, mit dir arbeite ich zusammen, machen wir ein Projekt, etc. Wer ist das denn?
Die naheliegendste Antwort ist natürlich ganz klar, ich habe Abacus, CSB oder SAP im Einsatz. Das sind so die direkten Kunden.
Ja.
Aber das geht natürlich noch viel, viel weiter. Weil es kann ja auch sein, dass ich ein Unternehmen bin, das vielleicht nicht eines dieser drei Systeme hat, aber vielleicht so groß bin, dass ich mehrere dieser Systeme habe, also dass ich ein anderes System habe, aber dafür mehrere Entitäten. Das heißt, ich habe vielleicht 5 Subfirmen und die arbeiten alle mit demselben Tool, demselben ERP-System, aber die sind nicht verbunden, weil ich sie aufgekauft habe oder weil ich mich entschieden habe, mehrere Mandanten einzurichten. Und dann kann ich natürlich mir auch einmal selber diesen Stoff weben mit iView und kann ihn dann quasi für alle meine Entitäten wieder verwenden. Das ist auch so ein Use Case zum Beispiel. Das heißt, ich baue mir mein eigenes Template, weil ich es aber mehrmals brauche. Das wär noch ein Gedanke. Und ein ganz anderes Szenario ist einfach für mich noch der Anbieter einer ERP-Software oder einer generellen datengetriebenen Software. Weil ich glaube, wir haben das alle schon gesehen, dass irgendein ERP-Anbieter dann anfängt, noch ein paar Dashboards oder in seine Software reinzubauen. Und da muss man einfach ganz klar sagen, also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du machst bestimmt eine gute ERP-Solution oder eine andere Solution, aber bei BI gibt es bessere. Also so wie das bei CSB zum Beispiel gelaufen ist, da entsteht eine Partnerschaft. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich möchte meinen Kunden eigentlich gute Dashboards für mein Produkt anbieten, für mein ERP-System, dann wäre mein Rat ganz klar, bau es nicht selber, geh zu jemandem, natürlich am liebsten zu uns, der sich mit BI auskennt, mach eine Partnerschaft und biete darüber ein professionelles BI für dein Tool an. Und das sind im Prinzip die drei Kernoptionen für oder Kernkundschaften, die ich da sehe.
Ja, cool. Super, haben wir das auch. iView geklärt, ne? Templates, wie wir gesagt haben, geklärt. Bleibt ja nur noch mal die Frage, die ich jetzt ziemlich momentan umtreibt. Was denkst du denn momentan, ne? Was ist denn so die Rolle der IT in diesem ganzen Schauspiel? Was denkst du denn, sind denn so Themen, mit denen die sich jetzt beschäftigen sollten? Wie ist das Rollenverständnis? Wie nimmst du das so als externer Berater wahr?
Das ist natürlich eine Frage, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen.
Müssen wir. Ich wollte sie aber gestellt haben, weil ich halt echt sage, Mensch, das treibt mich ja gerade extrem um.
Also IT-Abteilungen sind ja auch von Unternehmen zu Unternehmen ganz, ganz anders aufgestellt und haben auch ganz andere Rolle. Allein dadurch ist es schon fast unmöglich, das universell zu beantworten. Ich versuche es deswegen mal so ein bisschen in dem Kontext von iView zu beantworten, weil das alles andere würde den Rahmen sprengen. Ich denke, iView ist für IT-Abteilungen einfach eine Möglichkeit, Ressourcen zu sparen, weil sie nicht mehr mehrere externe Dienstleister koordinieren müssen, die sich dann untereinander abstimmen, wie denn die Daten zum, wir bleiben bei der Metapher, zum Stoff gewebt werden, zum Datenmodell gewebt werden, sondern weil sie einfach alles als, also sie bekommen quasi ein Projekt, was normalerweise ein Entwicklungsprojekt ist und damit Entwicklungskosten verbunden ist, als Fertigprodukt. Sie kaufen quasi keine Dienstleistung mehr in dem Sinne ein, kein Dienstleistungsprojekt, sondern sie kaufen ein Datenprodukt fertig ein. Und das nimmt einfach für eine IT-Abteilung das Risiko, es nimmt für eine IT-Abteilung Aufwand und es macht vor allem, es ist kalkulierbar. Von daher, um vielleicht zu deiner Frage so ein bisschen zu beantworten, wenn man iView einsetzt, kann die IT im Unternehmen mehr die Rolle einer Projektleitung, einer vielleicht sogar eines Einkäufers, wenn man es an die Spitze treiben möchte, übernehmen oder eines Auftraggebers und muss weniger sich tatsächlich um Bereiche kümmern, die tatsächlich, je nachdem wie die IT aufgestellt ist, oft gar nicht die Kernkompetenz der IT ist. Also ich habe letztens einen schönen Artikel gelesen, wo drin stand, IT soll mal wieder mehr IT machen. Das heißt IT-Administration und sie soll doch bitte weniger sich im IT-Management verlieren. Das ist eine Sache, die ich gar nicht so unterschreiben möchte, aber es ist eine Ansicht, die man durchaus, glaube ich, nachvollziehen kann. Also wieder mehr zu der Kernkompetenz kommen und den Leuten das überlassen, was sie, wo halt wiederum die andere Kernkompetenz ist, zum Beispiel beim BI, das Ganze an die BI-Firma übergeben.
Ja, finde ich gut, weil ich wollte ein bisschen darauf hinaus, nach dem Motto, man kann ja mit iView auch eher so der Treiber werden in der IT-Rolle, zu sagen, guck mal, ich baue dir jetzt die Lösung, haben wir diese ganzen Probleme erschlagen, like, go for it, so, das machen wir jetzt. Und damit haben wir das endlich mal im Sack und wir haben hier eine Lösung. Also ich wollte dass die IT ja viel mehr pushen kann, als gepullt werden. Also nicht, dass die Fachbereiche kommen und sagen, wir haben da mal ein Problem, finde mal eine Lösung, ach, wir machen iView. Nee, du kannst auch umgekehrt kommen und sagen, hey, wir haben jetzt iView und das wird uns diese ganzen Probleme ersparen. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da kann die IT sich auch ganz anders positionieren.
Das passiert aber auch schon, dass die IT deutlich mehr pusht. Zum Beispiel ich muss jetzt ein bisschen wieder kurz ausholen, weil SAP und Abacus liegt nicht unter mir, aber das ganze Thema CSB liegt zentral bei mir in der Produktentwicklung. Und da gehen wir auch mit den Versprechen hin. Wir haben eine Rollout-Zeit von 4 Tagen. Das heißt jetzt nicht, wir fangen montags an und sind donnerstags fertig, sondern weil 4 Tage heißt 4 Umsetzungstage. Die können sich natürlich auch ein bisschen ziehen. Im IT-Projekt ist immer, man wartet auf irgendjemanden, der irgendwas freigeben muss, sei es eine Firewall oder ähnliches. Aber tatsächlich ist das natürlich ein Versprechen, was wir mitliefern. Und damit haben wir natürlich auch ganz anderen Erwartungshaltung beim Kunden. Das ist das, was du sagst, mit die IT pusht halt. Hey, ihr habt doch gesagt, ihr habt ein Produkt, 4 Tage und jetzt her damit. Und das ist auch dann eine ganz andere Rolle der IT wieder.
Genau. Also ich glaube, da sind wir an einem Umbruch. Und wie schön es ist, wenn wir im Umbruch sind, dass wir auch am Ende sind. Und da bleibt mir nur eine Sache noch zu sagen, wie es gute alte Tradition in diesem Podcast ist. Olli, du darfst jetzt alles sagen, was du willst in diesen Minuten, die jetzt gleich zur Verfügung bleiben, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Es ist völlig egal, du kannst hemmungslos Werbung machen. Ich würde dir auf jeden Fall raten, ich weiß ja von Carsten Bange, der ist bei euch Speaker in der Schweiz bei einem Event, für das würde ich auf jeden Fall mal Werbung machen an deiner Stelle, aber du darfst dann sagen, was du möchtest. Also könntest auch einfach erzählen, was dir schon immer mal, also wo du gerne wohnen würdest, was du gerne machst. Du darfst erzählen, was du willst, du darfst nur dich sagen, lieben Dank, Andreas, für die Einladung. Sonst ist alles erlaubt. Deine letzten Worte, ich sage Tschüss an dieser Stelle, freut mich, dass du da warst. Danke danke, dass du uns Einblick gegeben hast. Vernetzt euch mit Oliver, fragt ihn, macht, tut etc. Der Folge-Podcast mit Arthur zusammen kommt, den haben wir jetzt schon angekündigt. Insofern bleibt uns gewogen, habt eine gute Zeit und bis denn, Oliver, deine letzten Worte.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das meiste wurde gesagt, von daher mache ich es ganz kurz. iView ist ein Blick wert, Informatec ist sowieso ein Blick wert. Wer uns oder mich kennenlernen will, du hast es gerade gesagt, kann sich dann gerne mit mir vernetzen. Alternativ am 24.10. findet in der Schweiz, in Zürich, unser IDIT statt. Das ist der Data Intelligence Day. Da kann man sich dann iView auch einmal live anschauen. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Lust hat, vorbeizukommen.
Ja, Mensch. Aber hemmungslos für Werbung genutzt, finde ich gut. Also, gut. Na, komm vorbei in Zürich, in der Schweiz, macht doch Spaß, ist doch schön, ist doch immer mal eine Reise wert. Insofern würde ich sagen, tschüss, auf Bald.
Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.